D-Radio Wissen. Update.
Wenn wir jetzt schon anfangen zu separieren und zu sagen, wir trennen nach Geschlechtern, wir trennen nach Konfession, was ich noch viel problematischer finde, dann haben wir genau das erreicht, was wir eigentlich nicht wollen. Wir bringen ihnen quasi jetzt schon bei, dass wir sie voneinander trennen müssen.
Die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador hält nichts von der Idee, Flüchtlinge in Notunterkünften getrennt nach Ethnien und Religionen unterzubringen. Über diesen Vorschlag der Gewerkschaft der Polizei wird gerade in Deutschland diskutiert. Denn mittlerweile gab es mehrere Massenschlägereien und Gewalt in Unterkünften. Mögliche Gründe und mögliche Lösungen, darum geht es unter anderem in diesem Update. Ich bin Anne Zuber, hallo zusammen.
Update.
In Kassel-Calden in Hessen hat es am Wochenende eine Massenschlägerei zwischen Albanern und Pakistanern gegeben, nach einem Streit bei der Essensausgabe in der Notunterkunft. Schlägereien gab es auch in Unterkünften in Baden-Württemberg oder in Sachsen. In Thüringen hat die Polizei jetzt 15 Flüchtlinge verhaftet, wegen schwerer Ausschreitungen in einer Erstaufnahmestelle in Suhl vor 6 Wochen. Damals hatte ein Flüchtling Seiten aus einem Koran gerissen und mehrere Muslime waren auf ihn losgegangen. 17 Menschen wurden verletzt. Insgesamt gibt es aber keine Statistiken zu den Motiven, warum solche Streitigkeiten ausbrechen. Die Gewerkschaft der Polizei verlangt trotzdem
Unterkünfte, die es möglich machen, nach ethnischen Herkünften, nach religiösen Herkünften zu trennen.
Das hat der stellvertretende Vorsitzende Jörg Radek bei Phoenix gefordert. Politiker von Union und SPD glauben allerdings, dass es nicht sinnvoll ist, Christen und Muslime getrennt voneinander unterzubringen. Erstens, weil das Problem nicht löse und zweitens, weil das organisatorisch gar nicht machbar sei. Das sagt zum Beispiel Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Wir sind froh, dass wir überhaupt alle so versorgen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Und die Standards sind so, dass wir uns dafür nicht schämen müssen. Dafür kann man sich bei allen bedanken. Aber bei zusätzlichen Forderungen muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist praktisch in der jetzigen Lage unmöglich.
Lamia Kador schlägt stattdessen Streitschlichter für Flüchtlingsunterkünfte vor und fordert, dass die Behörden die Situation in den Heimen anders entschärfen.
Vielleicht nicht 2000 Menschen auf engstem Raum zusammenleben lassen. Und wir müssen eben schauen, dass wir sie schneller in den Beruf bringen, sie schneller integrieren. Integration bedeutet doch nicht nur religiöse Integration in diesem Land, sondern vor allen Dingen die gesellschaftliche Integration, die wirtschaftliche Integration. Und das funktioniert mit Arbeit und Sprache logischerweise am besten.
Aber genau der erste Punkt, zu viele Menschen leben zu lange auf zu engem Raum, ist einer, der sich durch die geplanten Asylgesetze nicht ändern werde. Das kritisiert der Rat für Migration, ein Zusammenschluss von mehr als 100 Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen.
Sie werden weder zu einer Beschleunigung der Verfahren führen, nach unserer Auffassung, noch werden sie den Abschreckungseffekt, den der Innenminister damit erzielen möchte, erreichen. Was aber stattdessen passieren wird, ist eine Verschlechterung der Situation.
Und zwar für die Flüchtlinge selbst. Das Bundeskabinett hat die neuen Gesetze heute auf den Weg gebracht. Es ist ein ganzes Paket an neuen Regeln, auf das sich die Regierung letzte Woche mit den Ministerpräsidenten der Länder geeinigt hat. Die eine Seite, für die Versorgung der Flüchtlinge zahlt der Bund den Ländern jetzt mehr Geld. Die andere Seite sind schärfere Gesetze für Asylbewerber. Sie sollen in Zukunft länger in Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben dürfen und da möglichst kein Geld, sondern nur Sachleistungen bekommen. Die, die keine Aussicht auf Asyl haben, zum Beispiel vom Balkan, sollen direkt von dort aus konsequenter abgeschoben werden. Der Rat für Migration findet Sachleistungen teuer und aufwendig und meint, wenn Flüchtlinge länger in Sammelunterkünften bleiben müssen, werden sie psychisch und physisch krank. Ähnlich sieht das auch die Opposition. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt kritisiert außerdem, dass 3 weitere Länder als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Albanien, Kosovo und Montenegro.
Zunächst ist es nach wie vor nicht erwiesen, dass die Deklaration als sichere Herkunftsländer irgendeinen Erfolg hat und insbesondere was den Kosovo angeht. Dort sind nach wie vor 5000 Soldaten stationiert. Kann man nicht von einem wirklich sicheren Herkunftsland sprechen.
Am Donnerstag berät der Bundestag über die Änderungen der Asylgesetze. Am 1. November sollen die neuen Gesetze in Kraft treten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die neuen Asylgesetze werden auch im Netz diskutiert. Johann 1967 schreibt bei tagesschau.de: In der Regel dauern selbst einfache Verfahren in Deutschland schon sehr lang. Auf einmal soll es schneller gehen? Manne der Erste vermutet, dass die Regierung in Schwierigkeiten kommen wird, wenn sie Flüchtlinge nach Herkunftsländern oder Religion sortiert. Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Solange der Asylantrag läuft, darf es keine Unterschiede geben. Diskutiert wird auch die Gewalt zwischen Flüchtlingen in einer Erstaufnahmestelle in Suhl. Auf der Facebook-Seite von Spiegel Online schreibt Julian Göhren: Wann kommt die linksliberale Medienlandschaft mal zu der Erkenntnis, dass wir uns nicht nur pazifistische Lämmer ins Land geholt haben, sondern auch reichlich dumme Menschen, welche Gewalt gegenüber nicht abgeneigt sind? Fritz C. schreibt bei mdr.de: Kein Grund, sich künstlich aufzuregen. Wenn es Gewalttäter gibt, sind die ein Fall für Gerichte. Alles geht seinen geordneten Gang. Wenn jedes Wochenende tausende Polizisten die Gewalt von Fußballfans eindämmen müssen, fragt ja auch niemand, ob das eine Frage der Religion oder Herkunft ist oder ob Fußball zur deutschen Kultur passt. Christine F. meint auf Facebook: Gewalt gibt es immer und überall. Ich habe bisher nur freundliche, höfliche und dankbare Flüchtlinge kennengelernt. Finde auch, es sollten sich nur diejenigen eine Meinung dazu machen, die sich mal persönlich mit den Leuten auseinandergesetzt haben. Alles andere ist nur dumme Nachrederei von Sachen, die man irgendwo gelesen hat.
Was sonst noch wichtig war?
Große Probleme, die zu den vielen Flüchtlingen in Deutschland und Europa führen, liegen in Syrien. Über die Situation dort und den Kampf gegen den Terrorismus haben sich US-Präsident Barack Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin auf der UNO-Vollversammlung in New York unterhalten. Zum ersten Mal seit 2 Jahren haben sie direkt miteinander geredet. Korrespondent Georg Schwarte hat die Stimmung zwischen beiden hier bei der Radio Wissen als eisig bezeichnet.
Die beiden haben es geschafft, einen Raum zu betreten, sich vor 2 Fahnen zu stellen, die Hände zu schütteln, sich dabei nicht anzugucken, die Mienen nicht zu verziehen, den Raum wieder zu verlassen und das Ganze in 13,5 Sekunden. Das haben die Amerikaner hier mitgestoppt. Es war relativ frostig, also man konnte schon merken, die beiden mögen es anders.
Heute hieß es von beiden Seiten, das Gespräch sei konstruktiv und offen gewesen. Rausgekommen ist aber nicht wirklich viel. Obama glaubt weiter, dass der Konflikt in Syrien nur gelöst werden kann, wenn Syriens Machthaber Bashar al-Assad abtritt. Putin will Assad im Amt halten. Obama wirbt heute beim UNO-Gipfel nochmal für Unterstützung im Kampf gegen den IS. In Afghanistan versucht die Armee, die Stadt Kunduz zurückzuerobern. Die Taliban hatten die Stadt gestern eingenommen. Kunduz ist ein strategisch wichtiges Gebiet, weil Schmuggelrouten der Terroristen für Drogen und Waffen hier verlaufen. Unterstützt wird die Armee von der US-Luftwaffe. Laut dem afghanischen Verteidigungsministerium sind Soldaten in Kunduz eingerückt und der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat in einer Fernsehansprache Optimismus verbreitet.
Ich möchte meinen Landsleuten versichern, dass wir die Lage im Griff haben. Wir sollten keine Angst haben vor dem Feind, der nur Furcht verbreiten will.
Wie viele Opfer die Kämpfe fordern und gefordert haben, dazu gibt es keine Informationen. Korrespondenten berichten, dass in Kunduz wahrscheinlich Zehntausende Menschen eingeschlossen sind und dass die Taliban sie als Schutzschilde benutzen. Die Ethikkommission der FIFA hat den ehemaligen Vizepräsidenten Jack Warner lebenslang gesperrt. Bedeutet, Warner darf national und international nicht mehr an Fußballaktivitäten teilnehmen. Hintergrund ist der Korruptionsskandal beim Weltfußballverband. Unser Korrespondent Hans-Jürgen Maurus.
Mit Jack Warner trifft es eines der ältesten und umstrittensten Ex-FIFA-Exekutivmitglieder. Warner ist zudem Schlüsselfigur in mehreren FIFA-Skandalen. Er soll Geld vom katarischen Geschäftsmann Bin Hammam kassiert haben, als der Sepp Blatter vom FIFA-Thron stoßen wollte, kassierte 10 Millionen Dollar vom südafrikanischen Fußballverband und profitierte massiv von einem Vertrag mit der FIFA über Fernsehübertragungsrechte für die WM in Südafrika und Brasilien, den Sepp Blatter höchstpersönlich unterzeichnet hat.
Warner wehrt sich gerade in seinem Heimatland Trinidad und Tobago dagegen, in die USA ausgeliefert zu werden. Ihm droht dort ein Strafverfahren, genauso wie anderen ehemaligen FIFA-Funktionären.
Was noch wichtig wird:
Der Markenchef von VW, Herbert Diess, muss heute Abend der EU-Industriekommissarin Rede und Antwort zum Abgasskandal stehen. Morgen trifft sich dann das Aufsichtsratspräsidium des Unternehmens. Heute hat Finanzvorstand Hans-Dieter Pötsch erklärt, dass VW nicht genug finanzielle Rücklagen hat, um alle Folgen des Abgasskandals zu bezahlen. Die Zeitschrift Automobilwoche berichtet, dass das Geld vor allem nicht reicht für Zusatzkosten, die durch möglichen Schadenersatz entstehen. Von dem Skandal um manipulierte Abgaswerte sind weltweit rund 11 Millionen Autos von VW betroffen. Heute ist bekannt geworden, dass auch 700.000 Autos der Marke Seat dabei sein sollen.
Und sonst in der Welt?
Sie hatte zu wenig Mitgift in die Ehe gebracht, deshalb wurde eine junge Frau mit Säure getötet. In Pakistan hat die Polizei jetzt Ermittlungen gegen den Ehemann des Opfers aufgenommen. Er hatte die 25-Jährige vor kurzem geheiratet, weil sie aber zu wenig Geld und Besitz mitbrachte, wurde sie von verärgerten Verwandten gezwungen, Säure zu trinken. Die junge Frau erlag ihren schweren inneren Verletzungen im Krankenhaus. Jedes Jahr werden nach Angaben von Hilfsorganisationen in Pakistan bis zu 1000 Frauen im Namen der sogenannten Ehre ermordet. Auch absichtliche Entstellungen gibt es immer wieder. Den Frauen wird die Nase abgeschnitten oder das Gesicht mit Säure verätzt, weil sie beispielsweise eine Eheschließung abgelehnt oder sich in jemand Unerwünschten verliebt haben. Während in Deutschland nach dem VW-Skandal über Abgastests diskutiert wird, hat Griechenland grundsätzlich Probleme bei der Zulassung von Autos. Wie der staatliche Rundfunk berichtet, sind im ganzen Land derzeit rund 3,5 Millionen Wagen und Motorräder unterwegs, die nicht beim TÜV waren. Ihre Fahrer hätten kein Geld für diese Kontrollen, hieß es. Damit steigt nicht nur die Gefahr im griechischen Straßenverkehr. Dem pleitebedrohten Staat gehen damit auch rund 200 Millionen Euro TÜV-Gebühren verloren. Deshalb hat das Verkehrsministerium den Fahrern jetzt ein Angebot gemacht. Wenn sie bis zum Jahresende zum TÜV fahren, müssen sie nur 65 Euro Strafe zahlen. Ab 2016 wird dann mehr als das Doppelte fällig. Wenn der nächste Sex nur 3 Schritte entfernt ist, dann ist auch die nächste Geschlechtskrankheit nicht weit. Das befürchtet eine Hilfsorganisation aus Los Angeles, die sich für AIDS-Kranke einsetzt. Sie hat deshalb eine Kampagne gegen Dating-Apps wie Tinder und Grindr gestartet. Auf ihren Plakaten sind die Silhouetten eines Mannes mit der Aufschrift Tinder zu sehen und gegenüber die einer Frau mit der Aufschrift Chlamydia. Diese Bakterien werden unter anderem durch Sex übertragen und können die Geschlechtsorgane befallen. Bei der Kampagne gegen die schwulen Dating-App Grindr geht es um Gonorrhoe, also Tripper. In letzter Zeit stecken sich laut der Hilfsorganisation wieder mehr Menschen mit Geschlechtskrankheiten an. Ihrer Meinung nach hängt das mit der Beliebtheit der Dating-Apps zusammen. Tinder hat der Organisation eine Unterlassungserklärung geschickt. Grindr reagierte mit einer eigenen Werbekampagne für einen kostenlosen Gesundheitstest.
Wissensnachrichten.
Wasser auf dem Mars, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Die NASA hat gestern trotzdem einen riesen Aufriss gemacht. Ein großes Rätsel sollte gelöst werden. Und dann kam das, es gibt möglicherweise fließendes Wasser. So. So richtig für eine Sensation hielt das Netz die Sache auch wirklich nicht. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat sich da mal ein paar Reaktionen angeschaut.
Die meisten waren tatsächlich eher ironisch, so nach dem Motto, Wasser auf dem Mars ist das Neue, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Oder sagt mir Bescheid, wenn Sie Bier oder Wodka gefunden haben. Bei Reddit gab es ein Ask Me Anything mit NASA-Wissenschaftlern und da waren zwar auch ein paar Spaßvögel dabei, viele wollten dann aber wirklich Details wissen.
Wie zum Beispiel?
Na, die Wissenschaftler sagen ja, wir haben Fließspuren von Wasser entdeckt und haben da Salzrückstände auf den Bildern, die eine Sonde gemacht hat, identifiziert. Die haben da jetzt aber keinen Fluss oder so fotografiert. Und sie wissen auch nicht, wo das Wasser herkommt, das im Marssommer wohl immer mal wieder auftaucht. Und wie viel Salz in dem Wasser ist, ist auch nicht klar. Ist da nämlich zu viel drin, dann überleben da wahrscheinlich auch keine Mikroorganismen. Von wegen Leben auf dem Mars ist da nichts. Und da wurde bei Reddit gefragt, ihr habt doch den Mars-Rover am Start. Wieso kann der denn da nicht mal dahin fahren?
Ja, kann er nicht?
Eben nicht. Zum einen kommt der da mit seiner Raupentechnik nicht die Berghänge hoch. Zum anderen ist der nicht ausreichend sterilisiert. Heißt, der könnte das Wasser selbst mit Mikroben kontaminieren, die er von der Erde mitgebracht hat. Dafür muss ein spezieller Rover gebaut werden. Das plant die NASA auch, aber erst für frühestens 2020.
Kommen wir zurück auf die Erde und tauchen ab ins Netz. Da hat die Initiative Jugendschutz.net einen Bericht veröffentlicht. Rechtsextremismus online heißt er. Da schildern da Beobachtungen, wie Rechtsextreme versuchen, an junge User ranzukommen.
Und zwar haben sie da 2 Entwicklungen ausgemacht. Auf der einen Seite eine zunehmende Radikalisierung, also dass ziemlich offen Hasskommentare gepostet werden und zu Gewalt aufgerufen wird. Auf der anderen Seite versucht man auch verstärkt auf eine eher subtile Art und Weise das Gedankengut zu verbreiten. Da gibt es dann Neonazis, die einen auf Straight Edge machen, also keinen Alkohol, keine Drogen, vegane Ernährung. Und die drehen dann Kochsendungen und geben Tipps für gesunde Ernährung. Sind dabei aber vermummt und nur wenn man genau hinschaut, sieht man die eindeutigen Symbole oder hört die Musik im Hintergrund. Prinzipiell, sagt die Initiative, finden sie immer mehr solcher Seiten und Posts, die direkt junge User ansprechen.
Jetzt kommen wir von jung zu ganz alt, also uralt, zu den Dinosauriern und zu einem Forscher, der meint, die könnten auch die Pest gehabt haben.
Damit wäre die Pest um einiges älter seltener als bisher angenommen. Der US-Forscher hat einen Urzeitfloh untersucht, der in einem Bernstein eingeschlossen war. Dabei hat er auch eben Überreste von Bakterien gefunden und die ähneln dem heutigen Pesterreger. Der Floh ist schätzungsweise 20 Millionen Jahre alt und der Forscher spekuliert, dann könnten die Dinosaurier, die ja vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind, möglicherweise auch Bekanntschaft mit der Pest gemacht haben. Bisher gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Pest vor 10.000 bis 20.000 Jahren entstanden ist, und zwar durch Bakterien, die durch Flöhe von Ratten auf Menschen übertragen wurden.
Dankeschön, Tina Giesling aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Sternengucker haben heute gute Chancen. In ganz Deutschland fast überall klarer Himmel. Im Laufe der Nacht wird es im Norden und Osten neblig. Morgen dann, wenn der Nebel wieder weg ist, viel Sonnenschein. Nur über den Osten ziehen auch dickere Wolken. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 19 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.